Was ein fantastisches Lied. Vertrauen haben, Vertrauen, dass Gott, der Geist Gottes, mich tiefer hineinführt, tiefer ins Wasser hinein, mehr als ich selbst gehen kann, selbst kontrollieren kann, wo ich Vertrauen lerne. Fantastisch. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid, schön, dass Sie da sind. Und ganz besonders auch unsere Gäste von der ACK. Ich würde mal sagen, wir machen heute mal ein bisschen klein bisschen heller im Raum. Wäre schön. Okay. Weil ich möchte alle sehen, nicht nur die hier vorne, sondern auch die da hinten. Okay. Ein bisschen. Bisschen weniger wieder. Gut, alles gut. Ich bin ganz begeistert. ACK. Ich weiß, dass einige totale Fans sind davon und andere haben überhaupt keine Ahnung, was ist denn das? ACK heißt Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen und wir haben diese gefährliche Kerze hier. Also alle die sicherheitsorientierten Leute, ich weiß, normalerweise gehört ein Glas da drum, okay. Wir haben aber den Feuerlöscher direkt daneben gestellt. In Ordnung? Das halten wir jetzt noch die Stunde aus oder anderthalb. Okay? Oder zwei oder drei? Ich weiß ja nicht. Ne? Ja. Wir gehören ja zu den sogenannten Pfingstgemeinden. Den Pfingstlern, denen sagt man ja nach, die machen alles so, wie der Geist weht. Weißt du? So, es könnte durchaus sein, dass der Gottesdienst dann zwei oder drei Stunden dauert. Keine Sorge, wird nicht passieren. Oh. Aber ich fand es doch klasse heute Morgen. Irgendwie passt das mal so wieder so richtig. Irgendwie so wunderschön zusammen. Dass ihr so ein paar Ankündigungen habt, wo ihr von der ACK tatsächlich uns so ein bisschen näher kennenlernen könnt, wie zum Beispiel Investitionen. Schafft ihr das gerade, die Investitionsfolie nochmal anzuwerfen? Das wäre super. Aber bevor ich darauf eingehe, ich will es mir nicht nehmen lassen. Ich möchte den Pfarrer Rolf Stahl begrüßen. Rolf Stahl ist der Pfarrer hier von der Lutherkirche. Genau. Er ist auch der Superintendent von der Evangelischen Kirche hier für den Raum Koblenz und drüber hinaus. Und die Ina, habe ich mir das richtig gemerkt? Vera Rudolf. Ist auch unsere Nachbarin hier. Bodelschwing oder wo bist du? Okay. Genau. Also es sind unsere unmittelbaren Nachbarn. Die Verena Hammers ist von der ACK vom Vorstand. Kannst du auch mal kurz? Super. Wir kennen uns seit 10 Jahren. Weil ich nämlich vor zehn Jahren bei der Gründung der ACK mit dabei war, im Moment nicht so aktiv, einfach aus Ressourcengründen, aber nicht, weil es mich nicht mehr interessiert. Okay, haben wir noch irgendwie jemanden? Bürgermeister oder? Gut, okay. Die Folie, also, das drückt so ein bisschen was aus. Geld ist ja besonders in Deutschland immer so ein bisschen ein schwieriges Thema, besonders Geld und Kirche. Ja, man redet nicht drüber, man tut nur so, als ob. Aber jeder weiß irgendwie Bescheid. Also ich meine, dass man Geld braucht, ist kein Thema. Ne? Aber es geht ja nicht hier um Geld. Dieses Bild drückt eigentlich wirklich sehr viel aus, was unseren Herzschlag ausmacht. Da steht ganz groß drüber Investition. Und das ist was uns total wichtig ist, was ein Herzensanliegen ist, uns zu investieren in Menschen. Für uns ist Glaube eigentlich nur dann wirklich etwas Kraftvolles, wenn es Relevanz hat zu unserem Alltagsleben. Und dazu gehört, dass wir uns investieren in Menschen. Und das geht manchmal so ein bisschen verloren. Und das ist uns total wichtig, dass wir das einfach deutlich machen. Christentum ist nicht irgendeine altertümliche, verstaubte Religion, die heute keiner mehr braucht, sondern Begegnung mit Gott ist etwas, was das Leben von Menschen verändert. Und das ist so ein Stück weit unser Herzschlag. Dankeschön. Wir haben noch sowas. Und jetzt könnt ihr wieder umschalten. Und zwar haben wir eine Taufe. Und auch das ist ja immer so ein interessantes Thema, Spezialthema. Besonders so im Miteinander der christlichen Kirchen. Wie, ihr macht eine Taufe? Ihr macht Erwachsenentaufe, gell? Nee, wir machen keine Erwachsenentaufe, wir machen eine Glaubenstaufe. Das ist ein großer Unterschied, weil es kommt nicht darauf an, dass die Leute erwachsen sind, sondern es kommt darauf an, dass sie eine persönliche Beziehung zu Gott lernen zu gestalten und selbstständig eine Entscheidung treffen, dass sie das wollen. Und so heißt das, dass alle anderen Taufen für uns hinfällig sind? Nein, heißt es nicht. Wir respektieren Überzeugungen, die Menschen haben in der Auseinandersetzung mit diesen Themen. Wenn sie sagen, ey, nee, das ist meine Überzeugung, ich bin als Kind getauft worden und das ist für mich okay, dann ist das für uns auch okay. Wir respektieren das. Okay? Nur um das mal klarzustellen, weil das ist immer so ein Thema, wo ich auch öfters mal so drauf angesprochen werde. Und trotzdem laden wir halt immer wieder ein, diesen bewussten Schritt zu tun. Wir erleben das jedes Mal, wenn Menschen sich entscheiden, diesen Schritt zu gehen, aufgrund von einer persönlichen Erfahrung, die sie gemacht haben. Das hat Kraft. Es hat eine enorme Kraft in ihrem Leben und es verändert etwas. Und da gibt es noch so einen Mythos, mit dem ich mal aufräumen möchte. Da sprach mich, oder das kommt öfters vor, ja, das ist eigentlich auch so ein Klassiker, der immer wieder mal so vorkommt, wenn wir so Taufen ankündigen, da kommt irgendjemand zu mir und sagt, ja, weißt du, bei mir ist noch das und das nicht richtig in Ordnung im Leben und überhaupt, ich rauche noch und da kann ich mich ja nicht taufen lassen. Wer hat denn das gesagt? In welchem Buch steht denn sowas? Es geht um eine persönliche Beziehung mit Gott und es geht nicht um einen Heiligkeitsgrad, den du erreicht hast. Ab dem darfst du dann getauft werden. Ja, das ist religiöser Unsinn in meinen Augen. Okay, bei allem Respekt, will niemanden auf die Füße treten, auch wenn ich es getan habe, dann tut es mir nicht ganz so leid. Okay, also das ist so wirklich, das gehört zu dem Herzschlag von unserer Gemeinschaft, dass wir wirklich davon überzeugt sind, dass die Art und Weise, wie ich mein Christsein lebe, ein Resultat ist von meiner persönlichen Beziehung, die ich mit Gott habe. Und dass ich Entscheidungen treffe aus dieser persönlichen Beziehung heraus. Ich kann Leute inspirieren, ich kann Leute anregen, ich kann Leute einladen, über dies und das nachzudenken. Aber die Entscheidung bleibt jedem Einzelnen selbst überlassen. Da ist jeder selbst für verantwortlich. Wie gesagt, da ist die nächste Taufe. Am 10. Februar ist die nächste Taufe. Und solltest du schon eine ganze Zeit lang darüber nachdenken, vielleicht bin ich doch jetzt mal dran und komm einfach mit dazu. Am 20.01. starten wir mit den Taufgesprächen. Nach dem Gottesdienst ist das hier so circa 50 Minuten, kannst du einplanen dafür. Ich denke, das kriegen wir gut hin. Wo du einfach nochmal einen Einstieg kriegen kannst, was hat es jetzt eigentlich alles damit auf sich und warum ist das eigentlich so ein Ereignis, was so kraftvoll dann auch für Menschen ist und auch Dinge verändert im Leben. Okay, also wäre ideal, ladet euch ein, dass ihr euch anmeldet dazu, nachher am Infopoint oder sprecht mich an, sprecht Ramona an oder vielleicht deinen Connect-Gruppenleiter und dann kommen wir ins Gespräch und dann läuft das. Auf jeden Fall wird das immer ein großartiges Fest, auch dieses Mal. Da freuen wir uns schon drauf, gell? Hallo, seid ihr da? Ja. Darf ich euch einladen, etwas zu tun? Verschränkt mal eure Arme. Klappt's gut? So, jetzt macht ihr das mal andersrum. Hä? Ja, das geht auch andersrum, hast du schon mal gemerkt? Und, wie fühlt sich das an? Hä? Fühlt sich komisch an, gell? Hä? Für die meisten Leute fühlt sich's komisch an. Ich habe noch so ein Ding. Mach mal die Hände so. So, und jetzt verschränkst du sie um einen. Das ist cool. Jetzt bist du auch im Boot. Ja, jetzt ist es bei dir auch komisch. Fühlt sich richtig komisch an. Ja. Ja, das ist irgendwie komisch, ne? Wir sind so stark geprägt, so konditioniert von unseren Gewohnheiten, dass wenn dann tatsächlich mal jemand wenn man mal was anders machen soll, dann fühlt sich das total komisch an. Und deswegen machen wir es dann eigentlich auch nicht, ne? Ich könnte jetzt natürlich wieder übertragen, ACK, ne? Jetzt bist du deinen Frömmigkeitsstil gewohnt und vielleicht ist dir das völlig fremd hier. Aber das lasse ich jetzt mal, okay? Gewohnheiten. Gewohnheiten sind schon so Strukturen in unserem Leben, die uns auf eine Spur halten. Und manchmal hat das auch seinen Vorteil. Ganz oft hat das seinen Vorteil, wenn ich nicht jedes Mal über was nachdenken muss, sondern ich so routinemäßig Dinge tun kann. Ja, Autopilot nennt man das dann. Ja, wir laufen auf Autopilot. Meine Frau, die hat ein Hobby, die räumt ab und zu die Küche um. Ja, so Routinetätigkeiten. Ne? Und vor kurzem war es mal wieder soweit. Neues Jahr, neues Glück, neue Kücheneinrichtung, also Inneneinrichtung. Ne? So, und du willst dir einen Tee machen, greifst in den Schrank rein und was war da? Nix. Tassen waren weg. Wo sind sie denn jetzt? Du suchst hier, suchst da. Die sind jetzt da unten. Ah, sehr gut. Nächste Tätigkeit, bin irgendwas am Kochen und suche die Gewürze, mach die Schublade auf und was sehe ich? Keine Gewürze, irgendwas anderes. Wo sind die denn jetzt? Ah, die sind jetzt da. Einfach alles anders, alles so, das stört, oder? Also, mein Autopilot ist völlig durcheinander geraten und ich denke, boah, ist das hier eine fremde Küche? Bin ich hier noch zu Hause oder was ist das? Ja, und dann musst du dich wieder neu justieren, musst deinen Autopilot neu programmieren. Richtig? Ja. Aber ehrlich gesagt, auf der einen Seite finde ich es manchmal ein bisschen nervig, auf der anderen Seite finde ich es wieder cool, weil ich denke, okay, es fordert mich heraus, es trainiert mich, dass ich nicht immer nur in diesen eingefahrenen Strukturen mich bewege, sondern dass ich weiß, ah, es geht auch anders. Sehr schön. Es hält jung im Kopf. Sehr schön. Wer von euch kennt das? Du hast so einen Tag, da läuft alles schief. Und am Abend bist du so richtig, was für ein blöder Tag. Wer kennt sowas? Oh, drei Leute, drei, vier, fünf. Kennst du das hier? Die ganze Woche läuft so. Alles, was so schief gehen kann, läuft schief. Ja, und du bist völlig frustriert am Ende der Woche und hängst so richtig im Loch mit Selbstvorwürfen und denkst, boah, ich krieg's einfach nicht gerockt. Wer kennt das? Hand hoch. Oh, das sind schon weniger Leute. Ich kenne das. Und kennst du das, wenn du so richtig in diesem Loch hängst, dann mit diesen Selbstvorwürfen und denkst, oh Mann, ich blöd Mann, ich dies und ich krieg's nicht gerockt und das ist schiefgelaufen und das ist schiefgelaufen. Und dann kommt jemand zu dir, vielleicht deine Frau oder dein Mann oder dein Kind oder dein Chef, dein Teamleiter, und erzählt dir irgendwas, was du nicht richtig gemacht hast. Und da jetzt sowieso ein neues Jahr ist, werden sowieso alle Sachen neu gemacht. Und du musst dich schließlich mehr anstrengen. Wer fühlt sich super dabei? Keiner, hä? Fühlt sich komisch an, oder? Nee, nicht komisch, es fühlt sich übel an. Irgendwie hängst du dann so richtig im Loch und denkst, oh Mann, die einsame Insel, die wäre doch eine echte Alternative. Meine Güte. Die Frage ist, was macht man dann, wenn man in so einer Situation ist? Und es kommt ja vor. Also die einsame Insel ist jetzt vielleicht keine Option. Aber vielleicht gibt es so etwas Ähnliches, so einen geheimen Ort, wo ich mich erstmal verstecken kann. Ich möchte euch heute etwas über diesen geheimen Ort erzählen. Ein geheimen Ort, wo du dich verstecken kannst, wenn mal wieder so ein Tag läuft oder so eine ganze Woche läuft, wo du denkst, boah, alles ist schiefgegangen, was nur schiefgehen kann. Und du wieder in diesem Minus dich empfindest, weil du denkst, du kriegst es einfach nicht gerockt. Das funktioniert nicht und da hast du es auch nicht gebracht. Und hier sollst du wieder mehr bringen und du kriegst es einfach nicht hin. Der geheime Ort, die geheime Kammer. Und ich möchte uns mit auf eine Reise nehmen, auf eine Gedankenreise, diesen Ort zu entdecken. Und zwar beginne ich mit einer Geschichte. Es ist die Geschichte, als Jesus Freunde besuchen kommt. Und während er seine Freunde besucht, wird er eingeladen zum Essen. Und da gibt es zwei Frauen. Die eine heißt die Martha und die andere die Maria. Jetzt sind schon alle gut beisammen im Haus. Und die Martha läuft rum, ist voll in Action, voll aufgedreht, voll auf 180. Die hat schon so eine Woche hinter sich, wo es einiges schiefgelaufen ist. Und wie dann so, gibt's hier Frauen, die das schon mal so erlebt haben, wenn du jemanden einladen willst, ja, und du willst dir alle das Beste auf den Tisch bringen, was du dir nur vorstellen kannst, was so das beste Rezept, du willst einfach die beste Gastgeberin sein, die es einfach geben kann im weiten Umkreis von mindestens 100 Kilometern. Ja? Richtig? Und du merkst, boah, einiges geht schief, da geht schief, aber viel besser, deine Familienangehörigen, die sitzen einfach auf der Couch. Die rühren keinen Finger krumm. Die machen nichts. Selbst die, von denen du denkst, boah, ey, das geht ja wohl gar nicht, ne? Und dann bist du, der Ärger steigt, der Druck im Kessel steigt, immer mehr. Und so diese ganzen Gedanken rennen durch den Kopf. Mensch, der Blödmann, jetzt kann er sich, sollte sich ja endlich mal bewegen. Nein, natürlich sagst du nicht Blödmann, ne? Wenn du christlich brav bist, dann machst du das natürlich nicht, ne? Aber die anderen, denen das so passiert, ja, andere Ausdrücke, wie auch immer. Wenn das dann vielleicht noch deine Schwester oder dein Bruder ist oder dein Mann, deine Frau, und denkst, okay, wie gesagt, der Druck steigt und irgendwann platzt dir dann der Kragen und du denkst, pass mal auf hier, also so geht's nicht weiter. Ne? Ich bin hier die Einzige auf dem ganzen Planeten, die das ganze Ding rockt. Ich muss alles alleine machen und keiner kümmert sich um irgendwas hier. Also das geht nicht weiter. Und Jesus, jetzt kommen wir zu unserer Geschichte. Jetzt ballert sie Jesus an. Der ist ja der Patriarch im Haus. Ja, der ist der Meister, der Rabbi. Ja, an ihren Mann wendet sie sich gar nicht erst. Nee, gleich eine Etage höher geht sie. Vom Chef der Firma. Und sagt, Mensch, Jesus, kannst du der Maria nicht endlich mal sagen, sie soll mal aufstehen, ihren Hintern bewegen und mir helfen? Ich renne von hier nach dort und krieg hier fast einen Kollaps und die sitzt einfach nur zu deinen Füßen. Also was ist das denn? Und Jesus antwortet. Und diese Antwort, die hat's echt in sich. Martha, Martha, erwiderte der Herr. Du bist wegen so vielem in Sorge und in Unruhe. Aber notwendig hast du nur eins. Und Maria hat das Bessere gewählt. Und das soll ihr nicht genommen werden. Bam! Wow! Ja, das ist ein Paukenschlag, oder? Also, ich glaube, die war sprachlos. Ich wäre ja gern dabei gewesen. Ich weiß nicht, ob es die Aufzeichnung im Himmel davon geben wird, dass man das nochmal angucken kann. Also das wäre eine Szene, die würde ich liebend gerne sehen. So wie cool Jesus da einfach so reagiert hat. So der lässt die Martha völlig abschmettern. Er sagt, mach mal langsam, Martha. Du bist wegen so vielem in Unruhe. Jesus, kapierst du nicht? Ich will hier was Gutes auftischen. Ich will dafür sorgen, dass es euch gut geht. Martha, du bist zu voll mit Sorge und Unruhe. Maria hat das Bessere erwählt. Die Maria, über die sie sich gerade so geärgert hat. Kennst du das? Wenn du dich über jemanden ärgerst und dann kommt irgendjemand und sagt genau über die Person, über die du dich gerade geärgert hast, wo du, verstehst du? Ja? So die Halsschlagader ist pocht. Und dann kommt einer und sagt über diese Person was Positives und sagt, du, was die macht, ist sogar noch besser als das, was du machst. da bleibt einem der Atem weg, oder? Hey, das ist nicht zu verstehen. Martha läuft voll in ihrer Struktur, in ihrer Ego-Struktur. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, wenn man das so sagt. Ich meine, sie will einfach nur eine gute Gastgeberin sein. Und trotzdem läuft sie in einem Modus, der nicht gut ist. Sie verliert Kraft. Sie ist voller Ärger. Sie ist voll Unruhe. Sie ist voll Sorge. Sie wird von ihren Gedanken hin und her gerissen. Sie ärgert sich über ihre Schwester. Ego ist ja unsere Natur, die dafür sorgen will, dass es uns gut geht. Das Problem ist nur, unser Ego denkt immer, dass wir im Minus sind, dass wir immer im Mangel sind. Und deswegen tut es alles, um mehr zu bekommen. Mehr ist besser. Mehr ist besser. Dann geht es uns gut. Wir müssen ja schließlich unser Überleben sichern. Aber das ist eine Natur, die uns fertig macht, die uns müde macht. Ich habe über einen Zeitraum von ein paar Wochen mehrere Artikel gelesen und auch Interviews gesehen, wo Leute über Müdigkeit gesprochen haben. Und über dieses Thema Schlaf, und man hat das Gefühl, ey, ich bin dauernd müde, ich brauche mehr Schlaf. Und es war ein interessanter Gedanke, den derjenige gesagt hat, oder der in diesen Interviews immer wieder rauskam, nämlich nicht, dass der Körper müde ist, sondern dass die Seele müde ist. Müde von diesen Anstrengungen, von diesen Ego-Anstrengungen. Ich krieg nicht genug, ich bin immer im Minus, ich brauche mehr und ich weiß nicht, wie ich es machen soll, sich überfordert fühlt. Dieses kleine Experiment, was wir am Anfang gemacht haben, mit den verschränkten Armen oder die Hände mal anders zu falten, das gibt uns so ein bisschen ein Gefühl, wie schwierig es ist, gewohnte Strukturen zu verlassen. Wie viel schwieriger ist es, aus diesen gewohnten Ego-Strategien herauszukommen, überhaupt die erstmal zu erkennen und zu merken, wie sie mich müde machen, dass es nicht die Umstände sind, weshalb ich müde werde, dass es nicht die Überlastung ist, weshalb ich ausbrenne, sondern es etwas mit mir zu tun hat. Da brauchen wir eine veränderte Denkweise. Die Bibel nennt das Erneuerung des Denkens im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1. Einfach mal aus dieser Box herauskommen. Unser Denken läuft immer wieder in diesen Boxen. Noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde. Und wir hängen irgendwie in diesem Loop fest, in dieser Box und denken, boah, wie komme ich hier raus? Und allzu oft braucht's erstmal irgendein schwieriges Ereignis, was manchmal dazu führt, dass wir anfangen, über diese Box nachzudenken und aus dieser Box herauszukommen. Ich möchte dir heute Morgen einen Weg zeigen, dass es nicht zu einem Kollaps kommen muss, nicht zum Ausbrennen kommen muss und dass du nicht in deinem Ärger und deinem Frust hängen bleiben musst, sondern dass du eine neue Zuversicht bekommen kannst an diesem geheimen Ort. Und ich möchte gerne unseren Fokus lenken da drauf. Denken wir noch mal an die Martha. Da ist Martha, die ist voll in Action, voll in Rage, voll aufwühlender Gedanken, voller Hektik. Und da sitzt ihre Schwester, die Maria, die sitzt zu Füßen Jesu und hört ihm einfach zu. Die guckt ihn an. Das war in mehrfacher Hinsicht skandalös. Erstens mal, weil sie eine Frau war und sich zu Füßen von dem Rabbi gesetzt hat, das war ein No-Go. Das war nicht üblich, sowas machte man nicht. So, das alleine war ja schon eine Provokation. Und jetzt sitzt sie einfach nur da, während ihre Schwester sich ein Bein ausreißt, und sitzt einfach nur still da und guckt diesen Jesus an. spricht vielleicht mit ihm. Ich nenne das den Martha-Modus und den Maria-Modus. Wer ist interessiert daran, in den Maria-Modus zu kommen? Ich möchte dir zeigen, wie du in den Maria-Modus kommst. Ich glaube nämlich, dass diese beiden Personen so ein Stück weit wie so eine Typologie sind von Naturen, die wir in uns tragen. Jeder von uns hat diese Martha-Natur in sich, die ständig im Stress ist, immer sich im Minus sieht und immer sich alleine sieht und ich muss alles alleine rocken und keiner sieht, was ich hier tue. Und da gibt es diese Maria-Modus. Und ich glaube, viele Menschen kennen den gar nicht. Ich glaube sogar, dass viele Christen diesen Maria-Modus überhaupt nicht kennen. Sie kommen ab und zu mal damit in Berührung, wenn sie so besondere Augenblicke haben, vielleicht persönlich oder auch irgendwie in einem Gottesdienst oder in irgendeiner besonderen Veranstaltung. Aber dann kommen sie wieder raus aus diesem Umfeld und dann sind sie wieder voll ihrem Martha-Modus. Und ich möchte dir zeigen, wie du bewusst in diesen Maria-Modus hineinkommen kannst, Tag für Tag. Und du musst nicht warten bis zur nächsten Veranstaltung. Und du musst auch nicht warten bis zu irgendeinem Kollaps. Also, wenn wir jetzt mal den Fokus, ja, unsere Lupe nehmen wir und gucken mal, was ist denn bei der Maria abgelaufen? Martha kennen wir, verstehen wir. Aber jetzt wollen wir mal so ein bisschen tiefer reinschauen, was war denn da los bei der Maria? Wieso war das ein komplett anderer Modus? Was hat sie gemacht? Sie hat einfach nur da gesessen, Jesus zugehört. Ich möchte dazu einen Text nehmen, von dem ich glaube, dass er uns da etwas aufschließen kann. Und diesen Text findest du im Epheserbrief, Kapitel 3. Ich lese ab Vers 14. Epheserbrief, Kapitel 3, ab Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmel und auf der Erde benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch den Geist am inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe ist und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken können, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich möchte gern so ein paar Abschnitte in diesem Text, in diesem wunderbaren Text, mit euch betrachten. Wie gesagt, worum geht's? Was wollen wir lernen? Den Maria-Modus, richtig? Maria-Modus. Okay, bist du dabei? Was wollen wir lernen? Maria-Modus. Ah, funktioniert doch. Sehr schön. Maria-Modus wollen wir lernen. Also, was sagt er? Ich noch einmal, ich beuge meine Knie. Noch einmal, wenn ich mir all das vor Augen halte, kann ich nicht anders als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Was wird hier beschrieben? Eine Haltung. Hier wird eine Haltung beschrieben. Eine Haltung, zu der Paulus sich entschieden hat. Das ist wichtig, dass du es merkst, dass du es festhältst, dass du es spürst. Es ist nicht etwas, was über ihn kommt. Was schon eine Rolle spielt, er hat ja vorher so eine Auflistung, was, wie großartig die Gnade Gottes ist und was die alles für uns macht und was Gott sich da so bei gedacht hat. Er präsentiert uns so ein bisschen etwas von dem Herzen Gottes, von dieser leidenschaftlichen Liebe Gottes. Und dass Gott uns das so eingerichtet hat, dass er nicht nur Einzelne sieht, sondern dass er aus diesen Einzelnen ein Leib formt. Kirche nennen wir das. Gemeinde, Leib Jesu. Und dass er durch diese Kirche für andere sichtbar werden will. Dass diese überwältigend vielfältige, etwas, was kein Mensch sich so richtig vorstellen kann, sich kein Mensch so richtig ausdenken kann, dass diese überwältigende Vielfalt, die beschreibt er. Und er sagte, boah, wenn ich das alles so betrachte und mir anschaue, kann ich nicht anders als niederknien. Niederknien ist eine Haltung. Ich möchte diese Haltung vergleichen mit dem Maria-Modus. Das ist genau die Haltung, die Maria eingenommen hat. Anbetung ist nicht ein religiöses Ritual. Anbetung ist, wenn sich dein Herz öffnet und du dir Zeit nimmst dafür. Und das kann vielfältig sein. Vielleicht kennst du solche Momente, wo du an einem Strand sitzt oder am Rhein, am Ufer, es ist Abend, die Sonne geht unter und du genießt einfach diesen Augenblick und denkst, wow, was für ein toller Sonnenuntergang. Ja? Wann hast du dich das letzte Mal an einem schönen Sonnenuntergang erfreut? Oder du gehst durch den Wald spazieren, wenn du das magst, und Leute, die das mögen, die kennen diese Erfahrung. Wenn du durch den Wald spazieren gehst, so einfach entspannt, da geht was auf innerlich und du spürst, die Seele kann aufatmen, kann durchatmen. Manche hören sich einen tollen Song an, irgendein Lied, was sie inspiriert, wo du in eine ähnliche Stimmung kommst. Es ist ein Moment, wo du voller Erstaunen bist, voller Ehrfurcht, wo du denkst, wow, Sonnenuntergang. Wir waren ja im Urlaub im Oktober auf Teneriffa und da haben wir uns abends da gab es so einen Café, da haben wir uns dann abends öfters hingesetzt, weil da konntest du Sonnenuntergänge genießen, die waren einfach mindblowing. Das war einfach faszinierend. Und das Faszinierende war, die haben sich minütlich verändert. Ja, du konntest innerhalb von 10 Minuten 10 verschiedene Fotos machen und hast 10 verschiedene Szenarien gehabt. Das war einfach faszinierend. Das ist deshalb so faszinierend da, weil da ist so ein großer Berg, der El Teide, ja, und das ist ja der höchste Berg in Spanien und die Wolken, die müssen darüber und dann sind die alle so völlig zerfetzt und zerzaust und völlig unterschiedliche Schichten. Das ist einfach grandios. Und du sitzt dann einfach nur da und denkst, wow. Das ist ein Teil von dem Maria-Modus. Und das kannst du dir auch bewusst herbeiführen, indem du dir vielleicht einen Text nimmst oder, wie gesagt, ein Lied oder einfach nur danken. Was Paulus hier macht, er sagt, ich bin dankbar. Ich danke für das, was ich sehen darf, was Gott bei euch tut. Und wenn ich mir das alles vor Augen führe, dann denke ich einfach, kann ich einfach nur anbetend niederknien. So, das ist der erste Schritt. Das ist quasi die Tür in diese hinein, in diese verborgene, geheime Kammer. Und wenn du dich so öffnest für die Gegenwart Gottes, für solch einen speziellen Moment, dann öffnet sich das Herz noch mehr und du wirst noch mehr erkennen von dieser unerschöpflich großen Macht und Herrlichkeit. Und dann heißt es weiter, und er gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Jetzt muss ich euch hier eine Kleinigkeit erklären. Ich liebe ja moderne Übersetzungen, die zeitgemäß diese Dinge wiedergeben, aber manchmal versagen diese Übersetzungen einfach, weil sie bestimmte Sachen nicht wirklich richtig auf den Punkt bringen. Hier geht es nicht einfach nur um eine bisschen innere Kraft und Stärke. Dann kann ich auch ein gutes Essen essen, das ist dann kann mich dann auch für einen Moment etwas ermutigen und stärken. Ja. Es geht hier tiefer. Ich will mal diesen Text lesen. Es heißt eigentlich genau genommen, ich lese ihn aus einer älteren Übersetzung, die Elberfelder: Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch den Geist am inneren Menschen. Am inneren Menschen. So, und jetzt sind wir in der Kammer. Der innere Mensch ist ein Raum in dir. Und den gibt es. Solange du im Martha-Modus unterwegs bist, das ist so Stressfaktor, ja? Stressmodus. Solange du im Martha-Modus unterwegs bist, hast du keinen Zugang zu dieser inneren Kammer. Im Gegenteil, wahrscheinlich weißt du noch nicht mal, dass sie existiert. Es ist ungefähr so, wie wenn du, wenn du Leute zu dir zu Hause einlädst und du lädst sie ein in dein Wohnzimmer, in deine Küche und so weiter. Aber in deinem Haus gibt es einen Kellerraum. Das Problem ist tatsächlich, dieser Kellerraum ist dunkel. Deswegen gehen wir nicht so gerne da rein, weil es ist dunkel. Da ist nichts, was so die Sinne stimuliert. Da ist nichts Aufregendes, nichts, kein Movie, kein Film, keine Musik. Das ist einfach nur ein total dunkler, stiller Raum. Aber in diesem Raum gibt es einen Sessel. Dieser Sessel ist fantastisch. Kennst du diese Wellness-Sessel? Ja, du kannst jede Körperstellung mit Motor sogar. Ich habe neulich bei meiner Schwiegermutter auf so einem Sessel gesessen. Ich habe gedacht, das ist ja völlig abgefahren. Ne? Dann macht das Ding erstmal ganz Schräglage, dann fast liegend. Dann fängt das Ding auf einmal meine Waden an zu massieren. Boah, das war ja ganz gruselig. Und dann ging noch so ein Massagerolle hinten am Rücken entlang. Lustig. Aber stell dir vor, also es muss jetzt kein Massagestuhl sein, aber es ist so ein totaler Relaxstuhl. Du kannst ihn einstellen, wie du willst. Du kannst ganz wie auf einem harten Stuhl sitzen, ja, dass du wach, klar bist. Ne? Du kannst dich aber auch ein bisschen entspannter hinsetzen. Du kannst dich auch hinlegen. Ich möchte dich einladen, diesen inneren Raum kennenzulernen. Dieser innere Raum ist ein Geist. Ich möchte noch mal einen Text dazu lesen. Schaffen wir das noch? Kriegen wir hin, ja, gell? Ja, gut. Aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Abvers 9 lese ich. Es heißt ja in der Schrift, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und kein Mensch sich jemals auch nur vorstellen konnte, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Uns aber hat Gottes dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist imstande dazu. Denn genauso wie die Gedanken des Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Und niemand sonst hat sie je ergründet. Wir aber haben diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Ups. Nee, muss ich nochmal leer machen. Sorry. So, was wird hier gesagt? Hier wird beschrieben mit einfachen Worten, da ist der Geist Gottes und da ist der Geist des Menschen. Und ich glaube persönlich, der Geist des Menschen ist nicht sein Kopf, ist nicht sein Verstand, ist nicht seine Mentalebene. Sondern der Geist des Menschen ist tatsächlich sein Geist. Manche nennen es auch die Essenz des Menschen. Das ist etwas, was ganz tief in dir drin, in deinem Inneren existiert. Ich persönlich glaube, dass du im Ebenbild Gottes geschaffen bist und Gott ist Geist. Und deshalb bist auch du Geist. Du hast durchaus eine Seele. Und du hast auch einen Körper. Du wohnst in einem Körper. Und die gehören alle zusammen. Die, das ist alles eine Einheit, die miteinander und untereinander funktioniert. Dein Geist, und das ist das Faszinierende, dein Geist ist nicht dein Verstand. Dein Geist ist aus Gott geboren. Wenn du Gott dein Herz geöffnet hast, dann ist dein Geist in einer Verbindung mit dem Heiligen Geist Gottes. Und jetzt wird hier was Interessantes beschrieben. Es wird beschrieben, dass dieser Geist die Tiefen Gottes ausleuchtet und erforscht. Weil Gott ist unendliche Fülle und Vielfalt. Ich glaube sogar, dass Gott nicht statisch ist, sondern dass diese Fülle und Vielfalt sich immer wieder neu kreiert und immer wieder verändert. So ähnlich wie bei uns in der Küche. Und der Geist Gottes, der weiß aber, wo alles deponiert ist. Und da mein Geist in einer engen Verbindung ist mit dem Geist Gottes, habe ich Zugang zu einem unendlichen Reichtum. Deshalb sagt Paulus im Kolosserbrief, Christus in uns. Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit und in Christus wohnt die Fülle der Gottheit. So, wir wollen ja lernen, wie funktioniert der Modus, wie heißt der nochmal? Maria-Modus, genau. Martha-Modus kennen wir. Aber wir wollen ja kennenlernen, wie funktioniert der? Ich möchte, dass ihr nach Hause geht und nachdenkt den ganzen Tag, heute Abend einschlaft und nachdenkt über den Maria-Modus. Weil ich glaube, das ist ein wunderbares Bild, was dir helfen kann, Dinge zu verändern. Der Maria-Modus ist, wenn du in diese Kammer gehst, diese verborgene Kammer, und auf dieser Ebene in der Stille mit Gott Gemeinschaft hast. Und wenn du so mit Gott Gemeinschaft hast, wirst du Dinge erkennen. Dieser Raum wird nicht dunkel bleiben, es wird plötzlich Licht werden. Du erkennst Dinge. Deine Gedanken sortieren sich. Deine Gedanken verändern sich. Du kriegst Klarheit in der Birne. Du kannst spüren, wie Kraft reinkommt in die Kammer. Leute, ich erzähle euch hier nicht als irgendwas aus irgendeinem Buch. Das habe ich jahrelang geübt. Ich weiß, wovon ich hier rede. Und ich habe unterschiedlichste Herausforderungen in meinem Leben erlebt. Das eine oder andere habe ich ja immer wieder mal hier auch erzählt. Und ich habe immer wieder gemerkt, wenn ich in diese Kammer gehe, egal wie desaströs, wie schwierig die Umstände waren, egal wie frustriert ich gewesen bin, wenn ich in diese Kammer gehe, in diesen Maria-Modus, das ist wie, wenn auf einmal so ein Licht aufgeht und du denkst, wow, boah, ist das Leben nicht wunderbar. Und du denkst, yeah, wo ist der nächste Baum? Ich bin bereit. Und der Chef, der vielleicht kommt und sagt, ey, du musst ein bisschen mehr Gas geben, macht dir plötzlich gar nichts mehr aus. Du denkst, okay, machen wir. Du bist plötzlich nicht mehr in diesem Minus-Modus, wie von der Martha. Die sieht sich ja immer im Stress, im Minus. Sondern du bist du weißt, da gibt es ein Feld. Das ist ein unendliches Potenzial an Kraft, an Möglichkeiten. Das ist, wovon Jesus spricht, wenn er sagt, alles ist möglich, dem der glaubt. Ich weiß, das ist herausfordernd, das ist eine enorme Spannung. Aber bloß weil es eine Spannung und es vielleicht uns in unserer Kopfebene überfordert, dass wir denken, ja, das ist ein bisschen Größenwahn, nennt ihr nicht. Deshalb dürfen wir das nicht einfach nur wegradieren oder wegschmeißen oder ignorieren, sondern sagen, boah, ich will es wissen. Ich glaube, dass mehr möglich ist. Wir müssen ja nicht gleich den Ozean haben, sondern vielleicht einfach nur dein nächster Schritt. Was ist dein nächster Schritt? Eigentlich geht es immer nur darum, was ist dein nächster Schritt? Was ist dein nächster Schritt in diesem Jahr? Wo willst du hin in diesem Jahr? Hast du dir schon Gedanken gemacht darüber? Ich glaube, dass es wichtig ist, sich Gedanken darüber zu machen, was ist mir eigentlich wirklich, wirklich wichtig? Wenn du dir nicht die Gedanken machst, was dir wirklich, wirklich wichtig ist, dann wirst du getrieben von den Anforderungen des Lebens. Dann wirst du gesteuert von dem, was andere Leute von dir wollen. Dann gehst du in den Stressmodus. Aber wenn du in den Maria-Modus wechselst, dann öffnen sich dir neue Horizonte. Ich muss mal gerade hier meine Präsi durchchecken. Ich habe dir was übersprungen. So, den Gedanken noch. Und wir sind bald auf der Zielgerade. Noch ungefähr eine halbe Stunde. Ich gehe nochmal in diesen Text, ja, dass wir den nochmal vor Augen haben, aus dem Epheserbrief. Und er gebe euch mit, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist am inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wurde und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Was ist der Schlüssel? Der Maria-Modus hilft dir, dass du wirklich in dieser Liebe Gottes, in diesem Geliebtsein von Gott, verwurzelt bist. Verwurzelt heißt, es nährt dich. Es nährt dein Inneres. Du bist nicht abhängig von Umständen, dass sie dich ermutigen. Es ist schön, wenn Umstände mich ermutigen, aber was ist, wenn sie mich nicht ermutigen, sondern mich frustrieren? Wo ist dann meine Quelle? Aber wenn ich in diese Kammer kenne und lerne, von dieser Liebe Gottes mich zu nähren in der Gegenwart Gottes, dann verändert sich die Perspektive. Dann ist wieder Kraft da. Dann ist Raum für Veränderung da. Und dazu möchte ich uns einfach heute Morgen einladen. Wo findest du dich gerade wieder? Merkst du, dass der Martha-Modus überwiegt? Was hast du verstanden heute Morgen von dem Maria-Modus? Es braucht eine Entscheidung. Es braucht die Entscheidung, loszulassen. All deine Gedanken, deine Emotionen, deine Argumente einfach mal loslassen. Psalm 46 heißt es, lass los, lass ab und erkenn, dass ich Gott bin. Das ist für mich das ist wie so ein Mantra für mich geworden. Immer wieder. Wenn ich ins Gebet gehe, fange ich damit an. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Das ist Maria-Modus. Und ich wünsche dir heute Morgen, dass du diesen Maria-Modus für dich neu entdeckst. Ich wünsche dir heute Morgen, dass du lernst, dass dieser Maria-Modus permanent 24 Stunden, 7 Tage die Woche für dich zur Verfügung steht. Ich möchte dich ermutigen, dass du, wenn du diesen Maria-Modus kennenlernst, dein Leben wird sich verändern. Du wirst mit Herausforderungen ganz anders umgehen können. Immer wenn du wieder in diesen Modus kommst, wo du dich im Minus siehst, im Stress siehst, denkst, du bist alleingelassen, keiner hilft dir, ich muss eh alles immer alleine machen. Okay, ab heute kennst du diese Stimme. Und dann sag, okay, ich habe verstanden, ist okay. Komm mal. Weißt du, manchmal muss man die Martha auch in den Arm nehmen. Sagen, Martha, komm her. Ich verstehe dich. Ist ja auch wirklich ein Ding. Ne? Die andere setzt sich einfach dahin. Du hast schon recht. Aber jetzt komm mal runter. Lass los. Lass los. Lass los. Lass los. Und entspann dich. In dir ist eine andere Dimension, eine tiefere Dimension, dein Geist. Diese Dimension ist absolut rein und heilig. Auf dieser Ebene bist du mit Gott verbunden. Und geh jetzt einfach mal ein paar Etagen tiefer und komm in diese Kammer. Und lass dich nähren von dieser Begegnung mit Gott. Ich habe eine Leidenschaft. Ich glaube, von Gott veränderte Menschen verändern diese Welt. Und da ist ein wichtiger Schlüssel dafür. Ich lade ein, dass wir jetzt einfach mal ein paar Augenblicke still sind. 1-2 Minuten. Und du gibst Gott jetzt einfach mal eine Antwort. Und sagst ihm, okay Gott, ich merke, ich bin zu oft im Martha-Modus. Und die Martha erzählt mir auch immer wieder die Geschichte, die ist immer wieder plausibel. Jetzt nimmst du mal deine Martha im Arm und sagst, okay, stimmt schon, ist schon ganz schön heftig. Und jetzt gehen wir mal in diesen Raum. Du sagst einfach nur, Gott, ich danke dir für deine Liebe. Vielleicht fühlst du sie noch gar nicht. Ist auch nicht so wichtig im Moment, im ersten Moment, sondern einfach nur zu sagen, Gott, ich danke dir für deine Liebe. Und wenn man das so gar nicht kennt, dann braucht es manchmal so eine bewusste Entscheidung, wo man sagt, Gott, ich will dir ganz bewusst mein Herz öffnen. Komm in mein Herz, komm in mein Leben. Ich will wirklich in diese enge, persönliche Beziehung mit dir hineinkommen. Jetzt wäre ein Augenblick, dass du das Gott sagen kannst. Und Gott, ich danke dir jetzt dafür, dass du durch deinen Heiligen Geist uns das immer wieder vor Augen führst und uns erinnerst an den Maria-Modus, für diese Zeit mit dir zu haben, mit dir zu verbringen. Amen. Ich habe eine kleine Herausforderung für euch, oder wie man heute neudeutsch sagt, eine Challenge. Wie wäre es, wenn wir alle von heute ab jeden Tag, eine Woche lang, 7 Minuten uns Zeit nehmen, in diese geheime Kammer zu gehen. Wer macht mit? Ich schreibe mir die Namen nicht auf, keine Sorge. So, wenn du denkst, 7 Minuten ist mir zu viel, dann probier es mit 3 Minuten, okay? Wenn du so ein Smartphone hast, du kannst dir ja so einen Wecker, so einen Timer einstellen, okay? Aber 7 Minuten ist schon gut, ist schon echt cool. Und dann nächsten Sonntag unterhalten wir uns mal darüber, unterhaltet ihr euch untereinander darüber, wie es euch ergangen ist. Wie wäre das? Gute Challenge? Okay? Wunderbar. Und was ich eben gesagt habe, von Gott veränderte Menschen verändern diese Welt, das steckt ja in diesem Gebet, was eigentlich alle Christen kennen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme wo? Wie im Himmel, so auf Erden. Darf ich einladen, anlässlich auch dieses Gottesdienstes, zu Gast bei anderen, dass wir gemeinsam aufstehen und dieses Gebet des Herrn noch gemeinsam zum Abschluss beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.